Bist du dir deiner Fehler und Unzulänglichkeiten, deiner Schuld und deiner Sünde vor Gott bewusst? Keine Sorge, ich möchte niemandem zu nahe treten, dennoch stelle ich diese provokante Frage natürlich ganz bewusst, denn es gibt Menschen, selbst die Bibel berichtet davon, die sich ihrer Schuld offenbar nicht bewusst sind. Wir werden uns jetzt einem biblischen Bericht zuwenden, in dem wir auf einen Mann stoßen, der nicht nur eine Schuld mit einer neuen Schuld, die er auf sich lädt, zu vertuschen versucht, sondern sich dieser Schuld offenbar gar nicht bewusst ist. Und das ist umso erschreckender, da es sich bei diesem Mann eigentlich um einen ganz besonders erwählten Mann Gottes handelt. Die Bibel sagt sogar, einen Mann nach Gottes Herzen. Hören wir einmal hin. 2. Samuel, Kapitel 11. 2. Samuel, Kapitel 11, Vers 1. Geschrieben steht: Und als das Jahr um war, zur Zeit, da die Könige ins Feld zu ziehen pflegen, sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel, damit sie das Land der Ammoniter verheerten und Rabba belagerten. David aber blieb in Jerusalem. Als ich diesen Vers das erste Mal las, dachte ich, hier wird Krieg ja fast banalisiert. Eher beiläufig wird das erwähnt, wieder ist ein Jahr um, wieder pflegen die Könige ins Feld zu ziehen. Es klingt fast so, als sei Krieg nichts Schlimmes, nichts Dramatisches, nichts Schreckliches, eine Art Hobby. Aber das ist natürlich nicht so. Und auch hier habe ich wieder einmal bemerkt, wie wichtig es ist, sich den Kontext einer Stelle genau anzusehen. An keiner Stelle der Bibel wird von Krieg und kriegerischen Auseinandersetzungen leichtfertig gesprochen. Nirgendwo. Das Volk Israel hatte sogar ganz genaue Anweisungen, wie und auf welche Art Krieg geführt werden musste und auch niemals ohne vorher Friedensangebote anzubieten. Und auch hier ist es tatsächlich so, dieser Vers hat einen sehr ernsten Hintergrund. Im Kapitel zuvor erfahren wir davon, der ammonitische König war verstorben. Dessen Sohn war der neue Herrscher geworden, David, der König Israels. Er sendet Boten in das Land Ammon, er möchte den neuen Herrscher trösten. Doch der lässt sich negativ von seinen Beratern beeinflussen. Er fällt auf ihre Lügen herein, die ihm nämlich erzählen, David hätte seine Boten, seine Kundschafter nur gesandt, um das Land in Besitz zu nehmen. Er wolle sozusagen herausfinden, wie es um Ammon steht und dann angreifen und das Land in Besitz zu nehmen. Daraufhin lässt der neue ammonitische Herrscher die Boten, die israelitischen Boten, schänden. Unter anderem dadurch, dass er ihnen den Bart abscheren lässt. Und er sendet sie zurück zu David nach Jerusalem. Das ist eine offene Kriegserklärung. Und so kommt es zu dieser Auseinandersetzung mit den Ammonitern. Interessant ist auch, normalerweise zog König David mit seinem Heer in diese Kriege. Ein König führte sein Heer sozusagen in die Schlacht, in diesem Falle nicht. Wir erfahren leider die Gründe nicht. Ich habe öfter darüber nachgedacht. Es ist wirklich bedauerlich, dass wir nichts Genaueres an dieser Stelle erfahren. Warum blieb David in jenem Jahr ausgerechnet in Jerusalem zurück? War er krank geworden? Hatte er einen gebrochenen Knochen? Zwangen ihn weitere Staatsgeschäfte dazu, in Jerusalem zu bleiben? Über all das schweigt sich die Bibel aus. In knapper Form sagt sie uns nur, David blieb zurück. Aber sein Zurückbleiben in Jerusalem ist der Auslöser für eine Abwärtsspirale aus Schuld und Sünde, für einen regelrechten Strudel aus Schuld und Sünde, in den er jetzt hineingerät. Und es begab sich, dass David um den Abend aufstand von seinem Lager und sich auf dem Dach des Königshauses erging. Da sah er vom Dach aus eine Frau sich waschen, und die Frau war von sehr schöner Gestalt. Eines Abends steht König David noch einmal auf, so habe ich mir das vorgestellt. Er möchte noch einmal frische Luft schnappen. Er betritt das Dach seines Königspalastes. Ich vermute, er hatte von dort eine wunderbare Aussicht über die Stadt Jerusalem, zumindest über Teile davon. Doch an diesem Abend fällt sein Blick unmittelbar sofort auf eine schöne Frau, die sich in der Nähe wäscht. Auch hier keine weiteren Einzelheiten, keine Details. Wir wissen nicht, war Bathseba, das ist ihr Name, leicht bekleidet oder vollkommen unbekleidet, saß sie in der Badewanne oder hat sie sich auf andere Art gewaschen. All das sagt die Bibel nicht. Wir erfahren nur, David Er sieht sie an, ich habe mir vorgestellt, er starrt sie regelrecht an, er kann gar nicht wegsehen. Die Bibel sagt, sie hatte eine schöne Gestalt. Und sofort war mir klar, es ist enorm schwer für einen Mann bei einer schönen Frau wegzusehen, nicht wahr? Ihr Lieben, ich glaube, die meisten Männer hier, wenn nicht sogar alle, haben schon einmal eine schöne Frau angesehen, vermutlich sogar auf begehrliche Art und Weise. Unser Herr Jesus Christus, er sagt ganz eindeutig, schon ein begehrlicher Blick auf eine Frau, die nicht deine ist, ist Ehebruch. Und ihr Lieben, ich muss euch das frei heraus gestehen, nach dem Maßstab unseres Herrn Jesus Christus steht hier vor euch ein Ehebrecher. Wie schnell weckt doch ein solcher Blick auch begehrliche Gedanken, nicht wahr? König David erfährt das hier in dieser Situation hautnah. Nun, man könnte natürlich sagen, er hätte sich ja zurückziehen können, er hätte ja der Versuchung widerstehen können, er hätte zurückgehen können in sein Zimmer, die Türe schließen, die Rollläden herunterlassen, die Vorhänge zuziehen, bis die Begierde in seinem Herzen erloschen war. Doch leider nein, die Bibel sagt das nicht, ganz im Gegenteil. Die Bibel sagt, er holt Boten zu sich und schickt diese Boten zu Bathseba, er lässt sie in den Palast kommen. Schritt für Schritt verstrickt er sich immer weiter und tiefer hinein in Schuld und Sünde. Er holt Bathseba in den Palast und die Bibel sagt, sie hätten miteinander Geschlechtsverkehr gehabt. Auch hier, ich finde es wirklich schade, dass die Bibel diese Geschichte so knapp erzählt und wir keine Einzelheiten erfahren. Auch hier bleibt im Dunkeln, wie das vonstatten gegangen ist. Tatsächlich, ich habe einen Bibelkommentar gelesen, in dem der Ausleger doch wirklich die Meinung vertrat, es sei Bathsebas Schuld, dass es so weit gekommen sei. Sie hätte auf berechnende Art und Weise auf ihrem Dach sich sozusagen gewaschen oder in der Badewanne gesessen, weil sie König David damit verführen wollte, ganz bewusst. Sie wollte ihm signalisieren, du kannst mich besitzen. Ihr Lieben, ich kann diese Auslegung nicht zu 100% widerlegen, aber ich frage doch kritisch zurück. Wie hätte Bathseba beeinflussen sollen, dass David ausgerechnet an jenem Abend noch einmal aufstand und auf das Dach seines Palastes ging? Es gibt Faktoren in dieser Geschichte, die konnte sie überhaupt nicht beeinflussen. Und dass sie sich 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche gewaschen hat vor den Augen des Königs, halte ich für absolut unwahrscheinlich. Ihr Lieben, deswegen glaube ich, das ist meine Auslegung, dass die Schuld nicht bei Bathseba liegt. Die Schuld liegt bei König David, der Versuchung nicht entschlossen genug entgegentritt und sie sogar noch in den Palast holen will. Oder holen lässt sogar, nicht nur will, er lässt es ja. Und noch etwas kommt hinzu. Auch wie der Geschlechtsverkehr zwischen den beiden vonstatten geht, erfahren wir nicht. War das einvernehmlich? Oder hatte sich Bathseba in gewisser Weise unter Druck gesetzt gefühlt? Sie stand hier immerhin vor einem mächtigen, dem mächtigsten König, menschlichen König Israels, neben Salomo, der der Weiseste war. Vielleicht hatte sie das Gefühl, dass das jetzt von ihr erwartet werde. Und möglicherweise dieser Gedanke kam mir ebenso, aber das ist reine Spekulation, deswegen formuliere ich es ganz vorsichtig im Konjunktiv. Möglicherweise könnte es ja auch eine Vergewaltigung gewesen sein. Noch einmal, das wissen wir nicht, die Bibel sagt dazu nichts. Aber wir müssen alle Auslegungen in Betracht ziehen. Die Tatsachen werden berichtet. Schlicht und einfach, die beiden schlafen miteinander, Bathseba wird schwanger, auch das noch. Was tun? Heutzutage in unserer ach so modernen und aufgeklärten Gesellschaft, da greift man leider immer wieder zu dem drastischsten Mittel und das heißt Abtreibung. Bei einer ungewollten Schwangerschaft, schon das eigentlich ein absurder Begriff, eine ungewollte Schwangerschaft, treibt man einfach ab. Hunderttausende Kinder allein in diesem Land und weltweit noch viel mehr, denen man jährlich das Recht auf Leben nimmt. Weil wir Menschen zwar unserer Begierde und unseren Trieben gerne nachgeben wollen und uns ausleben wollen, wenn es uns passt und wann es uns passt und mit wem es uns passt und mit so vielen, wie wir möchten. Aber die möglichen Konsequenzen, die blenden wir aus. Und wenn es doch so weit kommt, dann bleibt uns ja noch dieser Schritt. Und was ich noch schlimmer finde in diesem Zusammenhang, ihr Lieben, wir leben in einem Land, in dem der Schwangerschaftsabbruch, auch das ein vollkommen absurder Begriff, ein Schwangerschaftsabbruch, ja, unter gewissen Umständen straffrei bleibt und die Kosten dafür sogar noch von der Krankenkasse übernommen. Was für ein absurdes System, in dem wir leben. Nun, bitte versteht mich nicht falsch. Ich glaube und ich kenne auch Beispiele, dass die meisten Frauen unter dieser Entscheidung, die sie treffen, ein Leben lang leiden. Und deswegen steht es weder mir noch euch noch uns hier zu, über diese Frauen zu urteilen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Vielmehr lasst uns beten für diese Frauen, die eine solch weitreichende und schlimme Entscheidung getroffen haben, dass sie Jesus kennenlernen, sofern sie ihn noch nicht kennengelernt haben, und Frieden bekommen in ihr Herz und Vergebung ihrer Schuld. David und Bathseba gehen nicht so weit. David allerdings entwickelt einen anderen perfiden Plan. Der Ehemann Bathsebas, Uriah, ist mit den anderen Soldaten Israels im Feld, aber David beschließt, ihn heimholen zu lassen zu seiner Frau, in der Hoffnung, dass Uriah sich zu ihr legt, dass sie miteinander schlafen und er, also David, dieses Kind Uriah unterschieben könnte. Er will das Kind Uriah unterjubeln. Hier musste ich an Kuckucksweibchen denken. Wisst ihr, was Kuckucksweibchen tun? Kuckucksweibchen legen ihre Nester, ihre Eier in fremde Nester und lassen andere Vögel ihren Nachwuchs aufziehen. Und genau das will David eigentlich auch tun. Er möchte seine Schuld, diesen Ehebruch, nicht eingestehen, nicht zugeben. Er möchte ihn vertuschen, indem er das Kind Uriah unterschiebt. Uriah soll glauben, es sei sein eigenes, er soll sich liebevoll um das Kind kümmern, soll dafür aufkommen, soll mit ihm lernen, soll mit ihm Fußball spielen, gut, Fußball vielleicht noch nicht damals, aber soll mit ihm spielen und sich mit dem Kind beschäftigen, als sei es sein eigenes, immer in diesem Glauben. Was für ein unverschämter, dreister Plan. So, Uriah kommt nach Hause, David bietet ihm das an, geh doch zu deiner Frau. Hast du dir verdient, du warst lange im Feld. Aber Uriah macht da nicht mit. Er sagt, aus Solidarität mit seinen Kameraden, ich gehe nicht nach Hause. Und das gleich zweimal hintereinander. An zwei Abenden hintereinander geht er nicht zu seiner Frau. Er schläft nicht im eigenen Bett, er schläft auswärts. Er macht David praktisch einen Strich durch die Rechnung. Was tun? Jetzt hat David wieder ein Problem. Nun, aber David ist nicht auf den Kopf gefallen. Leider, in diesem Fall wäre es vielleicht besser gewesen. Ja, entschuldigt. Aber jetzt wird es noch schlimmer. Denn David sagt, okay, mein Plan hat nicht funktioniert, Uriah muss beseitigt werden. Und er schickt Uriah zurück zu Joab, dem Feldhauptmann Israels, und er gibt ihm sein eigenes Todesurteil mit. Uriah soll einen Brief übergeben, ein Schreiben König Davids, und in diesem Schreiben steht Joab, stelle Uriah an die vorderste Front, er soll schnellstmöglich fallen. Joab erhält diesen Brief, er befolgt den Befehl des Königs, was bleibt ihm übrig? Und Uriah stirbt. Als sie die Stadt erobern wollen, da kommen sie zu nah an die Mauer und Uriah fällt. Hat geklappt. Was soll man sagen? Soll man sagen, Glückwunsch, König David? Nein. Es ist erschreckend und traurig. Noch viel schlimmer ist, dass wir am Ende des Kapitels nichts erfahren über eine mögliche Reue. Dass David das in irgendeiner Weise belastet hätte, dass er ein schlechtes Gewissen gehabt hätte. Wir erfahren zwar, dass Bathseba die Trauerzeit um ihren Ehemann einhielt, aber dann heißt es nur im Grunde lapidar, nach der Trauerzeit holte David sie in sein Haus, in den Palast, sie wurde seine Frau, sie gebar ihm das Kind. Aber der letzte Satz in Kapitel 11 hat es in sich, da steht geschrieben, aber dem Herrn missfiel die Tat, die David getan hatte. Aber dem Herrn missfiel die Tat, die David getan hatte. Der Herr vergisst unbereinigte Schuld niemals. Und der Herr sandte Nathan zu David. Es ist interessant, am Ende des 11. Kapitels erfahren wir, das Kind ist schon geboren. Und jetzt im 12. Kapitel sendet Gott der Herr den Propheten Nathan zu König David. Das bedeutet, 9 Monate sind vergangen, seit König David diese Schuld auf sich geladen hat. 9 Monate, so habe ich das gedeutet, in denen Gott der Herr David die Möglichkeit gab, von selbst auf seine fatalen Fehlentscheidungen zu kommen und seine Sünde zu bereuen und umzukehren. Aber nein, das geschieht nicht. Also sagt Gott der Herr zu Nathan, geh zu König David. Und das tut er auch. Was ist die Eigenart eines Propheten Gottes? Dass sie nicht auf die Personen schauen. Es ist völlig egal, wer da vor dem Propheten Gottes steht. Ob das der Top-Manager einer Aktiengesellschaft ist oder der Sozialhilfeempfänger, ob das ein Armer oder ein Reicher ist, ob die Person groß ist oder klein, dick oder dünn, ob Freier oder Sklave, völlig egal. Der Prophet Gottes hat nur einen Auftrag: Verkündige mein Wort ganz klar und eindeutig und halte nichts zurück. Gesagt, getan. Als der, also Nathan, zu ihm kam, sprach er zu ihm. Es waren zwei Männer in einer Stadt. Der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, dass es groß wurde bei ihm, zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß, und er hielt's wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er es nicht über sich, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war. Und er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Zunächst einmal versucht Nathan auf subtile Art und Weise, David seine Schuld vor Augen zu führen. Er erzählt ein Gleichnis, das Gleichnis eines armen und eines reichen Mannes. Der arme Mann hatte nur ein einziges Schäflein. Aber das hat er so lieb, dass es mit ihm im Hause lebte, dass es an seinem Tisch saß, aus seinem Becher trank, von seinem Teller essen durfte, dass es in seinem Schoß schlief, wie eine Tochter zog er es groß. So innig und so intensiv kann die Beziehung auch eines Menschen zu einem Tier sein. Und eines Tages, da wird diesem armen Mann mit das Wichtigste, das er besaß, einfach geraubt. Und zwar deshalb, weil der reiche Mann, der eigentlich mehr als genug hatte, zu geizig ist, eines seiner Schafe zu nehmen und den Gast vorzusetzen. Dreist, frech, unverschämt. Da geriet David in großen Zorn über den Mann und sprach zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan und sein eigenes geschont hat. Ist es nicht spannend, dachte ich mir, dass wir Menschen durchaus ein feines Gefühl und Empfinden für Recht und Gerechtigkeit besitzen. Aber meistens in Bezug auf die Schuld anderer Menschen. Ist es nicht so, dass wir immer wieder sehr schnell über die Fehler und die Schuld anderer urteilen und genau meinen, beurteilen zu können, welche Strafe der andere verdient hätte, welche angemessen wäre? Unser Herr Jesus sagt an einer Stelle der Bergpredigt: Was siehst du? Den Splitter in deines Bruders Auge. Den Balken in deinem eigenen nimmst du nicht wahr. Wie oft bewerten wir die Taten anderer, anstatt zunächst einmal mit offenen Augen vor unsere eigenen Tür zu kehren? Und David, er weiß sofort, welche Strafe dieser Mann verdient hat. Mit der vierfachen Erstattung, also dem vierfachen Schadenersatz, da steht er auf Basis des mosaischen Gesetzes. Das war Gesetz. Ein Schaf war geraubt worden, vier müssen ersetzt werden. Aber darüber hinaus ist er so empört über diesen reichen Mann, dass er sogar ausruft: Im Namen des Herrn, dieser Mann muss sterben. Interessant. Noch immer hat er nichts gemerkt. Da sprach Nathan zu David: Du bist der Mann. Du bist der Mann. Ganz knallhart. Nachdem David noch immer nicht gemerkt hat, was die Stunde geschlagen hat, ist Nathan jetzt ganz eindeutig. Er lässt die Bombe platzen. Du bist dieser dreiste und ungerechte und freche Mann. Du bist es. So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen in deinen Schoß, und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und ist das zu wenig, will ich noch dies und das dazu tun. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? Uriah den Hethiter hast du erschlagen mit dem Schwert. Seine Frau hast du dir zur Frau genommen, Ihn aber hast du umgebracht durch das Schwert der Ammoniter. Nun, so soll von deinem Hause das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr, siehe, ich will Unheil über dich kommen lassen aus deinem eigenen Hause und will deine Frau nehmen vor deinen Augen und will sie deinem Nächsten geben, dass er bei deinen Frauen schlafen soll an der lichten Sonne. Denn du hast's heimlich getan. Ich aber will dies tun vor ganz Israel und dem Licht der Sonne. Das Wort des Herrn an König David ist unmissverständlich. Zunächst einmal lässt er ihm noch einmal aufzeigen, was er alles für ihn getan hat, wie reich er ihn gesegnet und beschenkt hat. David war König geworden, weil Gott das so wollte. David hatte alles, was er sich wünschte und sogar noch viel mehr. Wir erfahren hier sogar, dass er den Harem König Sauls, seines Vorgängers, übernommen hatte. Übrigens, an dieser Stelle steht dazu keine Wertung, keine moralische Wertung, ob das gut oder schlecht ist, richtig oder falsch, spielt in diesem Moment überhaupt keine Rolle. Was Gott damit sagen will ist, hattest du nicht mehr als genug Frauen? Warum musstest du deinem Nächsten auch noch seine nehmen? Warum musstest du Urias seine stehlen in einer aufflackernden Begierde? Und dafür, dass du das getan hast und Urias auch noch seines Lebens beraubt und nicht einmal selbst, sogar dafür war König David zu feige, ihm das Messer selber in den Rücken zu rammen. Er lässt es tun durch die Feinde Israels, was für eine Schmach. So tief war König David gesunken. Und Gott sagt, dafür werde ich dein Haus bestrafen. Und die Ankündigungen sind ganz klar. Krieg im eigenen Hause und die Frauen König Davids werden ihm genommen. Und ihr Lieben, wenig später bewahrheitet sich diese Prophetie des Nathan, die er im Auftrag und Namen Gottes sprechen sollte. In 2. Samuel 16 lesen wir davon. Zunächst einmal hatte Absalom, ein Sohn Davids, eine Rebellion angezettelt gegen den eigenen Vater. Er selbst begehrte das Königtum. Und in 2. Samuel 16 heißt es dann, er schlief mit den Konkubinen seines Vaters und die Bibel sagt, vor den Augen ganz Israels. 1:1 geht diese Prophezeiung in Erfüllung für die Schuld des Königs König Davids. Für einen schwachen Moment. So viel Leid und so viel Traurigkeit und so viel Unfrieden in der eigenen Familie. Da sprach David zu Nathan, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. Du wirst nicht sterben. Nun endlich kommt David zur Einsicht. Nachdem man ihm es offen ins Gesicht gesagt hat, da bemerkt er, ja, das ist meine Schuld und meine Sünde seit Monaten unbereinigt vor dem Herrn. Das ist wichtig. Jede Sünde, die wir begehen, auch im zwischenmenschlichen Bereich, ist zunächst einmal eine Schuld, die zwischen uns und Gott steht. Mit jeder Sünde, die wir begehen, bauen wir die Mauer zwischen Gott, dem Herrn, unserem Schöpfer und uns, den Geschöpfen, weiter und weiter auf. Und ich glaube, diese Mauer hier zwischen David und Gott war in jenem Moment sehr hoch und sehr massiv. Aber sie stürzt ein. In dem Moment, in dem er Buße tut und ehrlichen Herzens bereut, er erkennt das. Und es ist ein spontaner Ausruf der Reue. Ja, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Und Nathan darf David zusprechen, der Herr hat dir vergeben, du wirst nicht sterben. Eigentlich wäre das genau das Urteil gewesen. Ein König steht nicht über dem Gesetz. Und für zweifache Schuld hätte David hingerichtet werden müssen. Einmal für den Ehebruch und einmal für den Mord an Urias. Aber Gott verschont sein Leben. Dafür fordert er einen anderen Preis. Aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Und Nathan ging heim. Der letzte Satz, der Nathan zu David sagt, der mag uns schockieren. Er sagt, das Kind wird sterben. Und genauso kommt es auch kurz darauf, das neugeborene Kind stirbt. Die Begründung dafür lautet, weil du die Feinde Israels zum Lästern gebracht hast. Wir erfahren hier keine Einzelheiten, Wussten die umliegenden Länder und Königreiche schon von dem Ehebruch und dem unehelichen Kind? Oder ist das sozusagen präventiv, dass Gott das Kind sterben lässt? Wir erfahren es nicht, aber Gott möchte größeren Schaden von David, von seinem auserwählten Volk Israel und natürlich von der Herrlichkeit seines eigenen Namens abwenden. Und deshalb lässt er das neugeborene Kind sterben. Jetzt sagst du, Benny, ist das nicht vollkommen ungerecht? Ihr Lieben, wer bin ich, dass ich die Taten des lebendigen Gottes bewerte? Wenn uns diese Begründung nicht reicht, dann müssen wir mit dieser Spannung leben. Und ich glaube, jeder von uns hat es schon bemerkt in unserem Alltag, es gibt immer wieder Situationen und Fragen, auf die wir keine zufriedenstellenden Antworten erhalten. Und eines ist sicher, und es wird mir, je länger ich lebe, desto klarer: Der allmächtige Gott ist mir keine Rechenschaft schuldig. Schon Hiob hört das aus dem Munde Gottes: Warst du dabei, als ich die Grundfesten der Erde legte? Nein. Keiner von uns war dabei. Keiner von uns kann nachvollziehen, warum Gott tut, was er tut. Und keiner von uns kann tiefergehende Antworten fordern, weil Gott sie uns nicht geben muss. Und an dieser Stelle stehe ich genau wie du vor einer enormen Spannung, die ich aushalten und mit der ich leben muss. Gerecht wäre gewesen, dass der König David stirbt und nicht das ungeborene Kind. Aber noch einmal, es steht mir nicht zu, das zu bewerten. Und manche Handlungen Gottes, ob in der Vergangenheit oder was noch kommt, die muss ich hinnehmen und darauf vertrauen, dass sein Plan besser ist als meiner und seine Weisheit, die meine, bei weitem übersteigt. Und das mag unverständlich bleiben in manchen Fällen. Das mag schmerzhaft sein in manchen Fällen und ich weiß, wovon ich rede. Und doch bleibt mir am Ende nichts anderes übrig, als vor Gott zu kapitulieren und zu sagen: Okay, Herr, ich verstehe es nicht. Und ich hätte es vermutlich anders gelöst. Aber deine Wege sind nicht meine. Und deine Gedanken nicht meine. Also nimm es hin. Ich gebe es dir wieder. All den Groll, der vielleicht daraus erwächst, und all die Wut und all das Unverständnis, ich lege es vor deinen Thron. Und ich bitte dich um deinen Frieden in meinem Herzen. Das ist alles, was ich tun kann. Und so endet diese Geschichte. Und die Frage ist: Was machen wir damit? Was machen wir mit dieser biblischen Erzählung? Was hat sie überhaupt mit unserem Leben zu tun? Mir sind zwei ganz wesentliche Dinge eingefallen. Erst einmal, lass Schuld niemals weiter schwelen. Wenn du dir bewusst bist, dass Schuld in deinem Leben ist, dann bringe sie unverzüglich und auf der Stelle vor Gott. Er ist der Einzige, dem du am Ende Rechenschaft schuldig bist, und er ist auch der Einzige, der diese Schuld wegnehmen kann, so dass sie wirklich niemals wieder hervorgeholt wird. Und Schuld, die bereinigt ist vor Gott, die ist wirklich in den tiefsten Tiefen des Meeres versenkt. Das steht geschrieben. Dieser Schuld wird Gott nie mehr gedenken. Nie mehr. So sagt es die Bibel. Und darauf dürfen wir uns verlassen. Aber diese biblische Erzählung von David und Bathseba, sie sagt uns auch: Schuld, die unbereinigt bleibt in diesem Leben, wird Gott niemals vergessen. Und er wird für Gerechtigkeit sorgen. Aber er gibt uns immer wieder die Chance, so wie er David die Chance gab, 9 Monate lang und dann durch den Propheten David, umzukehren und auf den richtigen Weg zurückzukommen. Vor allem durch Jesus und nur durch ihn, der jede Schuld getragen hat. Alles ist bezahlt und du musst es nur ablegen. Und das ist das Schöne, das mich immer wieder so fasziniert und so befreit im wahrsten Sinne des Wortes. Jede Schuld darf ich zu Jesus bringen, ganz egal wie groß sie ist. Ganz egal, wie lange sie zurückliegt. Wenn sie mir einfällt, darf ich sie bringen unter das Kreuz meines Herrn. Sie ist bereinigt in dem Moment, in dem ich sie ehrlichen Herzens ausspreche. Und du darfst neu beginnen. Und ein zweites ist mir wichtig geworden. David hatte keine Chance mehr, Uriah um Vergebung zu bitten. Was geschehen war, war geschehen. Und es gibt auch Dinge, die wir nicht mehr rückgängig machen können in unserem Leben. Und manche von uns belastet das vermutlich. Wenn wir so gerne einem geliebten Angehörigen noch gesagt hätten: Bitte vergib mir, und uns ausgesöhnt, aber er ist gestorben, ohne dass wir die Möglichkeit hatten. Was für eine große Belastung muss das sein? Auch das können wir zu Gott bringen. Aber wir haben auch die Möglichkeit, in diesem Leben Schritte zu gehen auf den Nächsten zu, unseren Stolz zu überwinden und auch im zwischenmenschlichen Bereich Vergebung und Neuanfang zu erfahren. Und wenn der Heilige Geist dir heute aufs Herz legt, geh diese Schritte, dann geh sie. Und zögere nicht. Zögere nicht. Nicht alles liegt in unserer Hand. Die Bibel sagt, so viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Nicht jeder will mit uns Frieden haben. Aber so viel an uns liegt, sollten wir alles tun, was in unserer Macht steht, geführt durch den Heiligen Geist, dass Frieden entsteht, auch im zwischenmenschlichen Bereich. Sei es mit unserem Nachbarn, sei es mit unserer Tochter, sei es mit wem auch immer es ist. Und ich bitte uns, dass wir Gott darum bitten, er ist der Einzige, der diese Kraft schenken kann, unseren Stolz zu brechen, unseren Stolz zu überwinden. Und das zu erfahren, was es heißt, an der Hand Jesu vollkommen neu zu beginnen. Auch in einer Beziehung, die komplett zerbrochen und zerstört war. Es ist möglich durch Gott und seine Liebe, die jedem Menschen gilt. Und wenn du das heute Morgen merkst, dann bitte ich dich, tu es. Tu es heute noch. Was morgen ist, kann keiner wissen. Tu es heute noch. Und Gott wird dabei sein. Und ich schließe mit dem Psalm, den König David gedichtet hat, im Zusammenhang mit diesem Ehebruch. Es ist ein sogenannter Bußpsalm, ein wunderschöner Psalm. Und den lese ich uns zum Abschluss der Predigt vor. Psalm 51. Geschrieben steht: Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren und meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. Siehe, du liebst Wahrheit, die im Verborgenen liegt, und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Entsündige mich mit Isop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich weißer werde als Schnee. Lass mich hören Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, Gott, der du mein Gott und Heiland bist, dass meine Zunge deine Gerechtigkeit rühme. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige, denn Schlachtopfer willst du nicht. Ich wollte sie dir sonst geben. Und Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist. Ein geängstetes, zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Tue wohl an Zion nach deiner Gnade, baue die Mauern zu Jerusalem, dann werden dir gefallen rechte Opfer, Brandopfer und Ganzopfer. Dann wird man Stiere auf deinem Altar opfern. So wie David das erkannt hat. Es gibt nur einen, der Sünde vergeben kann. Und nur einen, der uns von innen heraus erneuern kann durch die Kraft seines Heiligen Geistes. So wünsche ich uns diese Erkenntnis jeden Tag neu, dass wir mehr und mehr in das Bild gestaltet und geformt werden, das Gott von jedem von uns hat durch seinen Sohn Jesus Christus. Gelobt sei er dafür. Amen.